Juni 1998. Morgen geht es ins Workcamp nach Camp Rock. Es ist Einstieg und Brücke für unsere Müllsammler und Straßenkinder in die Lebensgemeinschaft von Onesimo. Mit Herzklopfen warten wir am vereinbarten Treffpunkt, aber von den verwaisten Jungs von der Müllhalde erscheint niemand. Ihnen ist der Schritt hinaus wohl zu groß, die Scham, die Unsicherheit, mit Nicht-Müllsammlern zusammen zu sein. Wir machen uns auf die Suche nach ihnen. Unser Mitarbeiter Steban, der einstige Bandenführer, führt uns zielsicher durch die einbrechende Dunkelheit auf den schwarzen, matschigen Müllberg. Man muss die Pfade hier kennen, um nicht in der widerlichen Brühe stecken zu bleiben oder sich zu verlaufen. Auf einmal stehen wir in unseren Gummistiefeln und mit weichen Knien vor einer halb zerfallenen Shanty-Hütte mit Totenkopf-Graffiti am Eingang. Etwa 10 Jungs und junge Männer sitzen oder liegen um ein kleines Feuerchen, auf dem eine Suppe brodelt. Sie sind dreckig und in Lumpen gehüllt. Die meisten schnüffeln an einer Tüte mit Leim. Halbwüchsige Jungs und Mädchen liegen im Halbdunkel ineinander verschlungen. Manche starren mit weit geöffneten Augen ins Leere. Steban kennt Terry, den Führer der Gruppe, von früher. Er ist spindeldürr, hat unruhige und eindringliche Augen. Wir sprechen über Onesimo, über das Camp, über die Jungs, die eigentlich mitkommen wollten, jetzt aber nicht erschienen seien. Steban erzählt von seinen Erfahrungen. 6 Jungs machen sich auf, um mitzukommen, allen voran Terry. Vielleicht ist es ja auch nur die Aussicht auf eine richtige Mahlzeit, die sie bewegt, uns zu folgen. Aber ich habe vor Freude Herzklopfen. Um ein solches Wunder habe ich ernsthaft gebetet. Wir gehen ins Onesimo-Haus. Die Jungs genießen sichtlich das frische Wasser, die Seife, den dampfenden Reis mit richtig großen Fleischstücken. Am anderen Morgen geht es los nach Camp Rock. In den nächsten Tagen lernen wir die 20 Teenager ein wenig kennen. Sie sind völlig unberechenbar. Da ist zum Beispiel Jimmy, 17 Jahre alt, ziemlich unterernährt, mit einer eitrigen Wunde am rechten Schienbein. Seine Mutter arbeitet in einem Nachtclub, seinen Vater kennt er nicht. Weil der Freund seiner Mutter ihn immer gequält hat, ist er abgehauen. Seit 4 Jahren schon lebt er auf dem Asphaltdschungel in der Großstadt und wirbt Kunden an für Sammeltaxis. Trommelt er genügend zusammen, reicht es zum Essen, manchmal sogar für einen Kinobesuch. Einige Male versuchte Jimmy, etwas zu sparen. Aber die paar Pesos wurden ihm regelmäßig von stärkeren Jungs gestohlen, sogar wenn er das Geld in den Unterhosen versteckte. Manchmal wird er von Leuten gequält. Einmal haben sie ihm mit Zeitungspapier die nackten Füße angezündet, als er auf dem Gehsteig schlief. Wenn es finanziell ganz eng wird, verkauft er sich an Männer für Sex. Aber eigentlich hasst er das. Während wir, die Jungs im Camp, die atemberaubenden Geschichten vieler Junger hören, hält Christine daheim die Stellung. Jetzt erzähle ich von daheim. Es ist 11:30 Uhr morgens. Bayan Magiliu mit der rechten Hand auf dem Herz und hohlem Kreuz singt die 4-jährige Isabel im kleinen Slum-Kindergarten nebenan die philippinische Landeshymne. Dann spricht sie mit den anderen Kindern im Chor ein Treueversprechen an ihr Vaterland, die Philippinen, und gelobt sich in ihrem Leben, stets nach dem zu richten, was Eltern, Lehrer und Vorgesetzte sagen. Die vielen engagierten Lehrerinnen an den Vorschulen und Kindergärten in armen Vierteln haben meist eine minimale Ausbildung und praktisch keine Hilfsmittel. Daher beschränkt sich der Unterricht auf Vorsprechen, Nachsagen, Abschreiben und Singen. Und das in viel zu engen Räumen unter dem heißen Blechdach. Isabels Schulsack ist gefüllt mit Büchern und Notizheften für Einträge und Hausaufgaben. Unterrichtssprache ist Tagalog, was sie bereits wieder fließend spricht. Beim Lesen und Schreiben hat Englisch den Vorrang. Jetzt erzählt wieder der Christian. Gestern sind wir haarscharf an einer Tragödie vorbeigeglitten. Dennis, Narr, Joel, Joseph, Terry und Edward von der Rauschgiftbande vom Müllberg hassten einen anderen Teilnehmer aus Tondo. Warum auch immer. Die Bande beschloss, ihn mit Schaufeln umzubringen und dann nach Manila abzuhauen. Irgendwie kam etwas dazwischen. Und wieder vor mir, vor der Christin. Da es draußen zu heiß ist, verbringe ich mit den Kindern viel Zeit im dunklen Untergeschoss unserer Slumhütte. Zeichnen, Lego spielen, Büchlein, Video ansehen. Für die Kinder sind die Tage oft zu kurz. Für mich schleicht sich schon ab und zu Langeweile ein, wenn ich nicht zwischendurch aus Paiatas herauskomme. Ausflüge und Besuche sind jedoch mit mühsamen Reisen verbunden. Kilometerlange Staus in tropischer Hitze und in Abgasen, eingequetscht zwischen schwitzenden Mitreisenden. Ich bin froh, wenn Chris wieder da ist. Und ich bete, dass es gut geht mit den wilden Jungs. Chris trägt eine immense Verantwortung. Wir haben entdeckt, dass Josef, das ist jetzt wieder im Camp, ein Straßenjunge, ein großes Buschmesser dabei hat, auch in der Nacht. Er braucht es, weil Terry eine Axt bei sich versteckt hat, erklärte er uns. Zwischen den beiden herrschte Krieg. Wir versuchten, Josef zu beruhigen und zur Versöhnung aufzufordern, aber er wurde immer ruheloser und verstockter. Entschlossen beteten wir zu Jesus, den die Bibel ja Friedefürst nennt. Josef beruhigte sich vor unseren Augen und war dann sogar bereit, mit Terry zu sprechen. Nach einem weiteren Gebet gaben sie sich die Hand und baten einander um Vergebung. Wenn das keine Wunder sind, was dann?